Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, wir sind eine Stiftung und ein Verein, die Unionsstiftung. Damit sind wir eine Nichtregierungsorganisation sozusagen. Also wir kriegen, wie viele andere Organisationen und Vereine, kriegen wir keinerlei Drittmittel, insbesondere nicht vom Staat. Das heißt, wir sind finanziell unabhängig. Es gibt allerdings auch viele Organisationen, die bekommen Mittel vom Staat und setzen die für ihre Zwecke ein. Das wird geprüft und trotzdem gibt es da oft Kritik an dieser Praxis, dass der Staat Institutionen Geld gibt und die sich dann plötzlich gegen diesen Staat, der ihnen Geld gegeben hat, wendet. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit dem großen Thema NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, auskennt und da mal einen genauen Blick drauf geworfen hat. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Daniel Gräber gesprochen. Er ist Journalist bei Apollo News, also ein neues spannendes Medienstartup aus Berlin. Und mit ihm habe ich über die NGOs gesprochen. Und es geht nicht darum, dass die NGOs sich gegen den Staat wenden. Das ist ja mitunter auch gut, also indem man Dinge kritisch betrachtet, sondern dass staatliche Mittel missbraucht werden, um insbesondere gegen rechts in Anführungszeichen zu mobilisieren und auch die größte Oppositionskraft in diesem Land zu bekämpfen. Und das sieht er durchaus kritisch. Und es gab da ja auch Fragen von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Februar, 551 an der Zahl, und die wurden nicht beantwortet. Und dieser Kampf gegen rechts, der schließt jetzt ja nicht nur die AfD ein, sondern auch mittlerweile CDU und CSU und Freie Wähler natürlich.
Was Daniel Gräber genau kritisiert an dem Vorgehen einiger Nichtregierungsorganisationen, wie NGOs in der Kritik stehen, ja, und ob es vielleicht eine Lösung dafür gibt, das hört ihr im Gespräch Michael mit Daniel Gräber über NGOs und deren Kampf.
Über NGOs wurde im letzten Jahr viel geredet und heute rede ich mit einem, der sich da besonders gut auskennt, Daniel Gräber. Daniel Gräber ist Journalist bei Apollo News. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Herr Gräber, ich habe jetzt hier mir mal ausgedruckt die kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus dem Februar 2025. Und damals wurden 551 Fragen gestellt. Was wurde denn aus diesen Fragen?
Ja, das hat ja damals eine ziemliche Aufregung für Aufregung gesorgt, weil diese 551 Fragen, die im Kern aber ja teilweise sehr ähnliche Fragen waren, nur bezogen auf eben unterschiedliche NGOs nach der Finanzierung durch die Bundesregierung, nach Kontakten, Einflussnahmen und sowas, wurde da eben abgefragt durch die Fraktionen der Union. Das Ganze war wohl, muss man sagen, jetzt im Nachhinein ein Wahlkampf-Gag, weil das natürlich das Milieu, was jetzt diesen vor allem, das sind vor allem linke NGOs, ja, linke und grüne NGOs, das Milieu, was diesen NGOs und vor allem dieser Verquickung zwischen Staat und angeblich Nichtregierungsorganisationen, ja, der kritisch gegenübersteht, das hat sich dann natürlich gefreut. Und vielleicht hat der ein oder andere dann auch deswegen Union gewählt oder zumindest mit besserem, noch besseren Gewissen Union gewählt. Und kaum war dann die Regierung Merz im Amt, wollten sie davon aber gar nichts mehr wissen. Also die Fragen wurden ja, soweit ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau verfolgt, aber es wurde ja nicht so beantwortet, wie sich das man eigentlich erhofft. Und das hat man dann aber auf sich beruhen lassen. Also da wurde nicht weiter nachgefragt. Also kaum ist man an der Macht, will man sich mit diesem NGO-Komplex, der wirklich das deutsche Staatswesen wirklich durchdrungen hat in ganz vielen Bereichen, will man sich mit dem offenbar auch nicht anlegen oder vor allem auch nicht mit dem eigenen Koalitionspartner der SPD.
Ja, also 551 Fragen, die sind irgendwie verschwunden, wurden nicht beantwortet. Und es geht ja auch um sehr, sehr viel Geld, um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wie viel Geld steckt denn der Staat so im Jahr in NGO-Förderung?
Ich glaube, das lässt sich gar nicht so komplett abschließend beziffern, weil der Staat da selbst absolut den Überblick verloren hat. Nur ein Beispiel, wir haben mal versucht, also im Bereich, das sind wirklich viele Politikbereiche inzwischen, wo dieses NGO-Unwesen, diese merkwürdige Vermischung zwischen letztendlich staatlicher Finanzierung, dann aber auch wieder Beeinflussung des Staates durch diese NGOs, und das Ganze dann aber getarnt als Zivilgesellschaft, als Nichtregierungsorganisation, dafür steht ja der Begriff NGO, die aber in Wirklichkeit sehr regierungsnahe Organisationen sind, und die wahrscheinlich ohne Steuergeld auch gar nicht überlebensfähig wären. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwelche Vereine sind, die Spenden sammeln und dann noch ein paar Zuschüsse bekommen, sondern diese meisten Organisationen leben hauptsächlich von staatlichen Zuschüssen. Und die sind aber Meister darin geworden, sich dieses Geld aus den verschiedensten Töpfen und verschiedensten Winkeln des deutschen Staates zu ziehen. Und wenn mal eine Quelle versiegt, weil vielleicht ein anderer Minister dort rangekommen ist, dann tun sich neue Quellen woanders auf. Verschiedenste Ministerien auf Bundesebene, verschiedenste Behörden, die da Geld für verschiedenste Projekte zahlen, dann auf Bundesländerebene nochmal dasselbe Spiel. Und das ist so verworren, dass, glaube ich, man das gar nicht inzwischen, der Staat selbst da überhaupt keinen Überblick hat. Ein Beispiel, wo ja ein Politikfeld, wo dieses NGO-Unwesen besonders weit getrieben wurde, ist ja dieser sogenannte Kampf gegen Rechts, der mal als Kampf gegen Rechtsextremismus gemeint war, aber entweder von Anfang an oder spätestens jetzt inzwischen längst ein Kampf gegen alles, was nicht links ist, geworden ist. Also rechts wirklich auch in dem Sinne meint so der rechte Teil des politischen Spektrums, der da aktiv bekämpft wird. Und da gehört natürlich die Union auch selbst dazu. Das mussten sie auch merken, aber so ganz wahrhaben wollen sie es irgendwie immer nicht. Nur ein Beispiel, sehr berühmt und berüchtigt ist ja die Amadeo-Antonio-Stiftung, weil die da wirklich eine Schlüsselfunktion hat und auch viel Geld bekommt aus verschiedensten Töpfen. Und da hatten wir mal jetzt vor ein paar Monaten mal versucht herauszufinden, wie viel die jetzt allein von der Bundesregierung bekommen und hatten zum Beispiel auch ans Innenministerium gefragt. Also die werden von drei verschiedenen Ministerien aus unterschiedlichen Töpfen finanziert. Und wir haben vom Innenministerium eine Auskunft bekommen, nach der jetzt im laufenden Jahr das Fördergeld massiv zurückgegangen ist. Also da waren viel höhere Summen in den beiden Jahren davor genannt als jetzt im laufenden. Dann haben wir daraus geschlossen, dass Herr Dobrindt der Amadeo-Antonio-Stiftung den Geldhahn zudreht, haben das auch so gemeldet, gestützt auf eine Auskunft aus seiner eigenen Pressestelle. Dann hat sich aber herausgestellt, das stimmte gar nicht, weil offenbar hat die Pressestelle vergessen, abzufragen und uns das zu sagen. Ich nehme an, das war keine bewusste Lüge, sondern die haben es selbst einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist auch noch, ich glaube, jetzt muss ich aber überlegen, ich glaube, es war der Antisemitismusbeauftragte, der hatte ein eigenes Projekt nochmal unterstützt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo nochmal Zehntausende von Euro oder sogar Hunderttausende, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, zugeordnet. Also das war auch Geld aus dem Innenministerium sozusagen. Und das hatten die uns einfach nicht auf dem Schirm. Und da war es tatsächlich so, dass der eine Geldtopf, nämlich die Bundeszentrale für politische Bildung, da wurde es wohl zurückgefahren. Das kann auch nochmal wieder hochgehen, aber zum Zeitpunkt jetzt war es da deutlich zurück.
Ja, hängt, oder?
Selbst, glaube ich, den Überblick da komplett verloren haben in der Regierung selbst.
Ja, also wirklich krasse Zahlen, die dort recherchiert wurden, also welche Organisationen dort unterstützt werden. Gab es noch andere Beispiele, die Sie im Laufe der Jahre in Ihren Recherchen erschüttert haben? Also Sie haben jetzt genannt Antonio-Amadeo-Stiftung, aber gab es noch andere NGOs, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ja wirklich was vielleicht auch im Sinne des Steuerzahlers nicht so sinnvoll ist?
Also da muss ich jetzt ganz hart formulieren, ich finde eigentlich gehört keiner einzigen NGO auch nur einen Cent vom Steuerzahler, weil wenn diese Organisationen wirklich jetzt so wichtig sind und so viel für die Zivilgesellschaft oder aus der Zivilgesellschaft für die Demokratie tun, dann erwarte ich doch, dass in einem reichen Land wie Deutschland, was wir nach wie vor sind, es genug Leute gibt, die da privat dafür spenden und das finanzieren. Da hat ja kein Mensch was dagegen. Wenn jemand einen Verein gegen rechts gründen will und findet private Finanzierer, die den Kampf gegen rechts finanzieren wollen, da spricht in einer offenen liberalen Gesellschaft und Demokratie ja überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist aber erst dann, wenn Sie und ich gezwungen werden, es mitzufinanzieren und es aber gar nicht wollen und dann noch letztendlich der Staat über diese NGOs letztendlich Dinge tut, weil er Dinge finanziert, die ohne ihn nicht stattfinden würden, die ihm von Verfassungswegen eigentlich verboten sind. Also der Staat darf nicht einfach so in die politische Willensbildung eingreifen, indem er jetzt bestimmte politische Strömungen sozusagen mit Geld dazu ausrüstet, andere politische Strömungen zu bekämpfen. Und das genau geschieht ja. Also dieser NGO-Komplex im Kampf gegen rechts, weil da ist es, glaube ich, besonders krass. Und zu anderen Beispielen können wir gleich noch kommen. Da passiert ja letztendlich Folgendes. Die Regierung finanziert mit Hunderttausenden von Euro, also mit Millionen wahrscheinlich, wenn man es zusammenrechnet, finanziert die, also natürlich mit Millionen, Entschuldigung, also auf jeden Fall mit hunderten Millionen, muss man sagen, finanziert die letztendlich ein Programm zur Bekämpfung der Opposition, weil es richtet sich inzwischen vor allem gegen die AfD. Man kann über die AfD streiten und sicherlich gibt es innerhalb der Partei auch Strömungen, Tendenzen, die man kritisch sehen muss, die man vielleicht auch bekämpfen sollte. Aber es ist doch nicht Aufgabe des Staates und der Regierung, also darf es nicht sein, letztendlich die Zivilgesellschaft hochzurüsten, um letztendlich die Opposition zu bekämpfen. Das finde ich vollkommen absurd. Und wenn das in anderen Ländern wie zum Beispiel Ungarn geschehen würde, dann wäre hier, also wenn Orban so viel Geld für NGOs ausgibt, die Opposition in Ungarn bekämpfen, dann würden wir ihn ja schon versuchen, aus der EU rauszuschmeißen. Das ist ja, also das ist immer diese komische zweierlei Maß, mit denen da gemessen wird. Und jetzt noch zu Ihrer Frage zu anderen Beispielen, die mir begegnet sind. Ein ganz wichtiges Feld, mit dem ich mich auch intensiv beschäftigt habe, ist ja die Energiepolitik. Und im Bereich der Energiepolitik, da spielen auch NGOs eine ganz wichtige Rolle. Da ist aber weniger das Problem, dass die vom Staat finanziert werden. Das werden sie zum Teil auch. Die kriegen auch irgendwelche Zuschüsse oder mal Aufträge für Beratungsverträge oder sowas. Da ist aber eher umgekehrt das Problem, dass diese NGOs letztendlich Einfluss auf den Staat nehmen. Also die deutsche Energiepolitik, die sich jetzt ja zunehmend als wirklich gefährlichen, verhängnisvollen Irrweg erweist, dass wir die Atomkraftwerke komplett abgeschaltet haben und alles mit Erneuerbaren machen wollen, was aber hinten und vorne nicht hinhaut. Und wir erleben jetzt, wozu es führt, dass wir die Industrie verlieren. Diese Energiepolitik ist nicht erklärbar und nicht nachvollziehbar, wie die entstanden ist, wenn man nicht die Rolle von NGOs sich anschaut. Und eine ganz wichtige ist dabei die Agora Energiewende, die 2012 gegründet wurde. Und da ist jetzt aus meiner Sicht weniger problematisch, dass die auch Geld vom Staat sicherlich auf irgendwelchen Kanälen bekommt, sondern da ist eher fraglich, die bekommt auch noch Geld aus anderen Kanälen, und zwar spielen da auch diese sogenannten Philanthropen aus den USA eine Rolle, also Milliardäre, die oft auch mit fossilen Energien reich geworden sind und jetzt irgendwie eine klima- und radikale Energieumstellungspolitik in Europa finanzieren, wo man auch nicht genau weiß, was da eigentlich die Ideen dahinter sind, die Interessen. Und diese Agora Energiewende ist eben auch mit Geld aus den USA gegründet worden und die hat ganz klar dieses Konzept eines Thinktanks, der Ideen entwickelt, Personal hat, was dann letztendlich den Staat auch administrativ unterwandert. Also das Habeck-Ministerium unter Robert Habeck, da waren wirklich in Schlüsselfunktionen, das waren alles Agora-Energiewende-Leute. Und die haben dann die Konzepte aus der Schublade gezogen, Wärmepumpe und sowas, was sie eben davor entwickelt haben. Und das sieht man, da ist wirklich, finde ich, eher das Problem, dass da sozusagen unterhalb eigentlich der demokratisch kontrollierten, durchs Parlament kontrollierten Macht, durch die Regierung, die ausgeübt wird, dass da auf der Ebene darunter, also Staatssekretär, Abteilungsleiter und sowas, in den Ministerien so eine gezielte Unterwanderung, und die geht eben von NGOs aus, stattfindet. In Brüssel gibt es da ähnliche Spiele, dass eben diese Umweltlobbyisten, also Umwelt nennen sie sich, aber ob das immer so gut für die Umwelt ist, was die machen, ist die Frage, dass die da inzwischen teilweise besseren Einfluss auf die EU-Entscheidungsträger haben als irgendwelche Industrieverbände, denen man immer Lobbying vorwirft und zum Problem macht. Wenn es die angeblich Guten sind, guckt niemand so genau hin. Und da sind inzwischen einfach Unwuchten im System, die ich für gefährlich halte, weil letztendlich unter dem Radar einer parlamentarisch kontrollierten Regierung da Dinge, Einflussnahmen geschehen, die einfach für die Öffentlichkeit nicht transparent sind und die dazu führen, dass wir eine im Bereich Energie wirklich einen verhängnisvollen Weg eingeschlagen haben, der nicht mal korrigiert wird, wenn die Regierung wechselt. Also, und das liegt daran, dass die Leute, diese von den NGOs aus gesteuerten Leute und da eben weiterhin auch den Einfluss letztendlich behalten, egal wer da regiert gerade.
Ja, Agora Energiewende ist auch ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist. Also man könnte ja auch sagen, okay, gut gemacht. Also man hat als NGO da politischen Einfluss geltend gemacht und könnte ja auch sagen, okay, das ist eine große Anerkennung. Aber lassen Sie uns vielleicht darüber nochmal sprechen. Also ist es vielleicht auch so, dass die Parteien heute zu schwach sind, um eigene Ideen zu entwickeln und man irgendwie auch froh ist, wenn es sowas wie Agora Energiewende ist, die einem ein Konzept schreiben, das man später in der Regierung 1:1 im Koalitionsvertrag einbringen kann. Also ist das vielleicht auch ein Aspekt, den wir diskutieren sollten? Also sind die Parteien zu schwach und man ist irgendwie auf dieses finanzierte politische Vorfeld auch angewiesen, um Ideen zu entwickeln, die dann später inhaltlich auch in der Regierung zum Tragen kommen?
Ja, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das ist in diesem Bereich Energiepolitik ist es ganz, ganz deutlich zu erkennen, dass letztendlich die Parteien zu schwach sind, aber auch, weil sie sich selbst schwach gemacht haben. Also im Grunde hat man spätestens dann mit Angela Merkel nach dem Reaktorunglück in Fukushima in Japan 2011, hat ja letztendlich ist auch die CDU sozusagen voll und ganz eingeschwenkt auf diesen Pfad der 100% Erneuerbare, so als Fernziel zumindest, und Atomkraftwerke so schnell wie möglich abschalten. Und lieber mal noch mehr Gas benutzen, und von der Kohle war damals noch gar nicht so die Rede. Das kam dann später dazu, dass man auch noch den schnellen Kohleausstieg will, was innen und vorne ja aber nicht zusammenpasst. Und das erleben wir jetzt ja. Und auf diesen Weg hat sich letztendlich dann 2011 auch Union und FDP begeben. Das war ja eine gemeinsame Entscheidung letztendlich. Es war wahrscheinlich eine einsame Entscheidung von Merkel, aber vertreten haben sie dann die FDP auch. Also FDP und Union sind damals voll auf diesen vorher schon von Rot-Grün eingeschlagenen Energiewendepfad eingeschwenkt und haben damit aber auch letztendlich es aufgegeben, eigene alternative Konzepte in der Partei zumindest mal zu entwickeln, zu diskutieren und am Leben zu halten. So, sondern man hat voll und ganz gesagt, das war ja auch damals noch so das Gefühl 2011, jetzt machen wir Energiewende aber richtig, jetzt zeigen wir der Welt mal, wo es lang geht. Das war ja auch so eine national sinnstiftende Sache, der sich dann letztendlich alle Parteien, also man muss sagen, bis auf die AfD, die es damals noch nicht gab, die kamen dann. Die AfD ist ja da auch bei der Energiepolitik in Opposition zu den anderen Parteien, aber letztendlich alle Staatstragenden Parteien, also Grüne, SPD, von denen der erste Beschluss zum Atomausstieg kam, von Schröder, Fischer und Jürgen Trittin, damals ja umgesetzt und durchgesetzt, und dann eben auch Schwarz und Gelb. So, das sind die ganzen Parteien. Die Linkspartei ist, glaube ich, energiepolitisch genauso blank, die hat sich dann da irgendwie auch angeschlossen. Und das heißt, im Grunde haben die Parteien dann aufgegeben, da überhaupt in inhaltlicher Konkurrenz zueinander zu stehen. Und deswegen war auch die Notwendigkeit, eigene Konzepte zu entwickeln, gar nicht gegeben. Wer aber weiter da aktiv war, waren eigentlich die Grünen und die Teile der SPD, die da sich auch zugehörig fühlen zu diesem Energiewende-Geschichte. Und die waren da sehr aktiv, bis hin auch zu einzelnen CDU-Leuten, die dann auch dieser grünen Klimaschutz- und Energiewendepolitik interessiert und offen gegenüberstanden. Die haben sich dann da auch dran beteiligt. Also im Grunde hat man dann eigene Kompetenz auch einfach verloren, abgegeben und hat sich darauf verlassen, dass dann diese, und Agora Energiewende ist da wirklich das deutlichste Beispiel, dass dann diese Organisationen, die aber auch sehr grünnah sind, also die Verbindung zwischen Grünen, der Grünen Partei und den Personalien, also ich meine, Gründungsdirektor war ein Grüner, Patrick Reichen war dann lange der Nachfolger und hat es geführt, der ist auch ein Grüner und wurde dann auch Staatssekretär, also das ist ja ganz, ganz eng. Und da haben sich letztendlich aber CDU, CSU und FDP komplett untergeordnet. Also sie haben eigentlich es aufgegeben, energiepolitisch sich eigene Gedanken zu machen und haben letztendlich auch einfach die Gedanken, die bei Agora Energiewende entwickelt werden, mehr oder weniger mit übernommen. Vielleicht mal noch kleine Korrekturen, vielleicht so, aber das war es im Grunde. Und das aufgewacht sind die, glaube ich, erst 2022, aber da war es dann zu spät.
Ja, also man könnte sagen, handwerklich gut gemacht, fürs Land vielleicht gar nicht so gut und demokratisch nicht legitimiert. Also das ist natürlich das Problem
dabei. Ja, also aus Seiten von, also jetzt für die Atomkraft Gegner, die sich da durchgesetzt haben, mit ihrem Gründungsvater Jürgen Trittin, also dass der nach wie vor auch die Finger noch im Spiel hatte. Bis 2022 saß er noch im Bundestag und hat auch eine entscheidende Rolle gespielt, als es darum ging, Habeck an die kurze Leine zu nehmen, dass der ja nicht auf die Idee kommt, am Atomausstieg nochmal zu rütteln. Da war Trittin ganz wichtig. Auch Patrick Kralchen, der erwähnte Staatssekretär von Agora Energiewende, der dann bei Habeck saß, spielt eine Schlüsselfunktion und der ist sozusagen in direkter Erbfolger auch ein Trittin-Mann. Das ist ganz, ganz deutlich. Und also selbst Leute aus der Atomkraftbranche, die das kritisch sehen und darunter ja auch letztendlich leiden, weil ihr Geschäftsfeld kaputt gemacht wurde durch politische Entscheidungen, die haben mir auch während der Recherche zu diesem Thema teilweise anerkennend gesagt, naja, das ist schon gut gemacht. Also rein machtpolitisch, strategisch gedacht, haben die Grünen und diese Anti-Atom-Bewegung, aus denen sich die Grünen ja gespeist haben, hat einfach strategisch sehr langfristig beharrlich ihre Ziele durchgesetzt und hat gewonnen, hat sich dazu auch dieser Mittel und Strukturen bedient und natürlich aus Sicht so einer reinen Faszination für Machttaktiken, Machtstrategien, muss man anerkennen, sagen, ja, das haben sie gut gemacht. Aber wie Sie selbst sagen, wenn es dem Land schadet, dann muss man es doch vom Ergebnis her kritisch sehen und sich eher fragen, warum haben die anderen denn die so lange machen lassen? Also wie konnte das passieren, dass bei so einem Thema wir uns letztendlich von ökoromantischen Träumern, die eher in Lehrerzimmern sonst wo zu Hause sind als in der Industrie. Also die Grünen haben mit der Industrie einfach nichts zu tun und stehen ihr teilweise feindlich gegenüber, dass wir uns von denen da so abhängig gemacht haben, uns denen so ausgeliefert haben. Das ist eigentlich die Frage.
Ja. Noch ein anderes Thema. Wir haben es ja eben, oder Sie haben es eben angesprochen, also der Kampf gegen rechts, also eigentlich gegen Rechtsextremismus, stand ja oder steht im Fokus vieler NGOs. Also ich würde sagen, der überwiegenden Zahl der finanzierten NGOs. Es gibt aber auch Linksextremismus, es gibt islamischen Extremismus. Und man hat manchmal so den Eindruck, Sie haben es ja eben beschrieben, dass rechts gleich rechtsextrem ist bei diesen NGOs. Und dann, wenn sowas passiert, wie letztes Jahr oder wie dieses Jahr im Bundestag im Februar, dass die Union einen Antrag einbringt, der die AfD dann auch zustimmt, dass dann in Anführungszeichen das Land brennt. Welche Rolle spielen denn NGOs bei der Mobilisierung im vorpolitischen Raum? Also es gab diesen Antrag im Bundestag, dem wurde zugestimmt und relativ schnell wurde da von linker Seite mobilisiert. Also es ist eigentlich schon eine politische Macht, ein politischer Machtfaktor. Also welche Rolle spielt das für die politisch Linke, diese NGOs, auch in dem, sagen wir mal, im öffentlichen Raum, in der Mobilisierung aus Ihrer Sicht?
Eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle und das wurde, glaube ich, lange auch von Unionsseite einfach gar nicht so wahrgenommen oder auch nicht als Gefahr gesehen, dass da letztendlich, also zum einen muss man sagen, dass sich für Linke da hat sich wirklich dieser Kampf gegen rechts, da hat sich wirklich so eine richtige Industrie entwickelt, also eine Projektlandschaft von kleinen bis großen NGOs, die sich gegenseitig auch das Geld teilweise hin und her schieben und verteilen. Und die leben ja davon. Also das sind einfach, das muss man so ganz, ganz banal sagen, da sind letztendlich auch einfach viele inzwischen, die davon leben. Und je erfolgloser die Parteien der auf der linken Seite werden, also je weniger sie bei Wahlen gewinnen und vielleicht auch weniger Jobs in den Ministerialbürokratien dann dadurch zu verteilen haben, umso wichtiger wird für die ja dieses ganze Feld außenrum, was da entsteht. Weil wenn ich dann vielleicht irgendwie meinen Job in der Regierung oder in der Fraktion oder sowas verliere, dann gibt es da vielleicht die ein oder andere NGO, wo ich noch einen schönen Job, der letztendlich auch staatlich finanziert ist und ähnlich sicher ist, dann da bekomme. Und das sind ja oft auch Leute, die gar nicht auf die Idee kommen, in der freien Wirtschaft zu arbeiten und wahrscheinlich dort auch gar nicht so einfach arbeiten könnten, weil sie die Qualifikation und Erfahrung gar nicht haben. Also die sind letztendlich auch darauf angewiesen, dass es diese NGO-Industrie, diese Projektlandschaft sozusagen gibt. Und deswegen wächst die auch weiter nach wie vor und verzweigt sich immer mehr. Und das andere ist aber, was Sie angesprochen haben, die damit verbundene Durchsetzungsmacht, weil die wirklich in der Lage sind, sehr schnell, auch teilweise ja sogar fast tagesaktuell, hat man das Gefühl, zu reagieren. Und wenn es ernst wird aus ihrer Sicht, und das ist vor allem die Brandmauer zur AfD, die ja bewachen, also deren Hauptjob ist ja gerade dass man sozusagen die Union davon abhalten will, auch nur auf die Idee zu kommen, mal ein bisschen zu überlegen, ob man zumindest punktuell mit der AfD doch mal zusammenarbeiten könnte bei bestimmten Sachfragen. Da sollen die ja gar nicht erst auf die Idee kommen. Und deswegen, sobald es so die kleinste Zuckung in diese Richtung gibt, wird da sofort diese gesamte Maschinerie in Gang gesetzt. Und da sieht man ja, wie es läuft. Da muss man sich nur diese Demos angucken, diese Aufrufe. Da gibt es dann sofort breite Bündnisse gegen rechts, so heißt es dann immer. Und da sind dann Gewerkschaften dabei. Da sind dann teilweise auch sogar Organisationen dabei, die der Antifa, der linksextremen Antifa-Bewegung nahestehen oder sogar direkt Teil davon sind. Die sind da oft verdeckt oder sogar offen, manchmal auch mit dabei. Dann eben aus diesem ganzen staatlich finanzierten NGO-Bereich kleinere und größere Initiativen, teilweise vor Ort, teilweise überregional, die sich da vernetzen. Und die bringen, wenn es sein muss, auch sehr schnell sehr viele Leute auf die Straße. Und das erzeugt dann wieder einen Druck. Also das sind dann erstmal die Bilder, die man dann auch in den Medien sieht. Und auch, ich habe damals mit, Sie meinen jetzt diese Demonstration im Bundestagswahlkampf, als es ja, um die Migrationsfrage genau. ging, wo Merz einmal aus meiner Sicht vollkommen richtigen Gedanken hatte. Und da waren die ja, und da waren auch, ich habe hinterher mit Unionsleuten auch gesprochen, die waren, da gab es irgendwie eine Schaltkonferenz von danach, am Tag danach, nachdem diese Demonstration auch vom Konrad-Adenauer-Haus war und wirklich massiv war, auch in manchen Städten wurden ja auch Geschäftsstellen der CDU irgendwie besetzt oder angegriffen oder beschädigt. Und die waren wirklich davon beeindruckt. Also da gab es wohl auch eine interne Runden, wo die halt dann gesagt haben, oh, jetzt müssen wir, also da ist eher der Reflex, dann da weichen wir dann zurück. Also auch die Unionsleute lassen sich davon wirklich beeindrucken und weichen dann im Zweifel zurück. Und das ist aber genau der falsche Reflex, weil man dann diesen Leuten noch mehr Macht gibt. Und ich habe jetzt kein Problem damit, wenn Leute auf die Straße gehen und für oder gegen was demonstrieren. Im Gegenteil, das ist ja Teil von der offenen Demokratie. Aber wenn dahinter Strukturen stecken, die letztendlich nur zum eigenen Machterhalt existieren, und dann eben auch mit staatlichen Ressourcen dabei verwendet werden, also zumindest in Teilen oder zumindest diese ganzen Büros und festangestellten Leute, die dann auch im Zweifelsfall sowas organisieren, die leben letztendlich alle von Steuergeld auf direktem oder indirektem Weg. Und da wird es halt schon ein Problem, weil das ist dann keine freie Meinungsbildung mehr. Also der Volkswille soll sich ja schon irgendwie frei bilden können. Und wenn da staatliche Ressourcen, also das ist ja Ihr Geld und mein Geld, was ja an allen Ecken und Enden fehlt, dann dafür ausgegeben wird, dass der Staat letztendlich die politische Willensbildung beeinflusst und verhindert, dass sich ein Mehrheitswille in der Bevölkerung auch in eine Regierung letztendlich manifestiert. Und dann läuft ja was schief. Also das sind wirklich dann grundsätzliche Fragen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn sowas in anderen Ländern passieren würde und die Opposition nicht rechts, sondern links wäre, dann hätten wir ja da schon also da wäre die Konsequenzen, der Ruf nach Konsequenzen wäre sehr laut und unüberhörbar. Und ich höre gerade aber wenig, also weil die Union diese 551 Fragen, wie gesagt, sich als Wahlkampfgag entpuppt haben und jetzt sind sie an der Macht und Merz braucht die Stimmen auch der SPD und hat da keine Lust mehr, sich diesen Problemen zu stellen. Aber das ist leider zu kurz gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Und zum einen die Macht der Straße, die es gibt, die von NGOs ausgeht, vielleicht noch ein anderer Aspekt, die Macht der Medien. Also es gibt ja auch NGOs wie zum Beispiel Korrektiv, die insbesondere canceln wollen, also indem man irgendwie gebrandmarkt wird als rechte Organisation oder Klimawandelleugner oder was auch immer. Wie schätzen Sie das ein? Also ist das auch eine Strategie der Linken, dass man halt NGOs schafft, die halt medial zitiert werden, Organisationen, Menschen, Personen brandmarken? Also ist das Teil der Strategie?
Ja, klar. Also, wobei es ein bisschen verwunderlich ist, warum es dazu noch Korrektiv braucht, weil die Medien in Deutschland, die großen, vor allem auch die öffentlich-rechtlichen, aber auch Süddeutsche Zeit und sowas, die haben ja eindeutig einen linken Einschlag. So. Also es ist ja so, dass jetzt unter Journalisten der sogenannten Mainstream-Medien, wenn man da eine Umfrage machen würde, sind eben die Leute, die Rot oder Grün oder vielleicht sogar Linkspartei, aber sagen wir mal Rot und SPD und Grüne wählen würden, sind da deutlich, deutlich überrepräsentiert als im Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt, Und wenn man sich die Programme anschaut, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, fällt diese Schlagseite auch wirklich auf. Und das wird zwar immer mal gerne bestritten, aber ich glaube, wer vernünftig ist und das wahrnimmt, der braucht dazu auch keine Medienwissenschaftler, die da große Studien machen. Das kann man jeden Tag, wenn man ARD und ZDF einschaltet, ja erleben, hören und sehen. Und deswegen fragt man sich, warum es dann noch sowas wie Korrektiv braucht. Korrektiv hat eine komische Geschichte. Ich habe das damals miterlebt, als die sich gegründet wurden. Als sie sich gegründet haben, da sind die ja so gestartet mit Korrektiv im Sinne eines Korrektivs, was eigentlich letztendlich regierungskritisch ist. Mhm. Also sozusagen was Dinge recherchiert, die andere Medien liegen lassen und nicht aufdecken und letztendlich als Korrektiv im Sinne der Demokratie, dass die Bürger eine freie Presse haben, die sich auch mal mit Missständen beschäftigt. Und das sind ja eigentlich, denkt man da an Missstände, die eben die Mächtigen dort bei den Machthabern irgendwie entstehen und wo man ein demokratisches Korrektiv braucht, um dieses zu korrigieren und dazu erstmal aufzudecken. Und die sind gestartet so im Zuge der Medienkrise, dass die etablierten Medien einfach auch aufgrund der Konkurrenz durch das Internet viel weniger Werbeeinnahmen haben und auch die Printauflagen zurückgehen und sich letztendlich aufwendige Recherchen vielleicht nicht mehr so leisten können. Und da ist Korrektiv hat sich gegründet mit dem Motto, wir machen gemeinnützig finanzierten Journalismus und wir wollen eben diese Lücke sprengen und aufwendige Recherchen letztendlich ermöglichen. So, das fand ich eine super Idee. Ich kenne auch den David Schraven von damals, der das gegründet hat, weil ich mich dieser Investigativjournalismus auch interessiert hat. Ich fand bloß dieses Modell gemeinnützige Finanzierung hat mich immer nicht so überzeugt, weil ich der Überzeugung bin, für einen wirklichen regierungskritischen, auch investigativen Journalismus gibt es Geschäftsmodelle, weil die Leute es wollen, sie lechzen danach. Und wir bei Apollo News zeigen übrigens jetzt gerade auch, dass es funktioniert, also weil wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind mit diesen Sachen und weil es auch nicht immer so aufwendig, also es muss keine monatelange Recherche sein, mit der man was bewirken kann. Da reicht manchmal auch schon weniger, aber man guckt eben, dass man die richtigen Fragen stellt. So, und das war eben Korrektiv damals und die haben sich dann aber entwickelt. Ich glaube, das hängt aber auch mit dieser Finanzierung zusammen, weil sie eben auch von Geldgebern abhängig sind. Haben die einfach auch diesen Markt entdeckt, am Moment mal, regierungskritischer Journalismus lässt sich mit öffentlichen Geldern oder ich weiß gar nicht, woher genau die finanziert werden, aber mit den Geldern, die da im Visier hatten, ist es da nicht so beliebt. Aber was beliebt ist, ist Journalismus gegen die Opposition. Also AfD-Bekämpfung ist, glaube ich, für Korrektiv auch einfach ein lukratives Geschäftsfeld gewesen. Mhm. Und inzwischen, und das finde ich jetzt, das ist wirklich, also eine, sie nannten sich, ich weiß nicht, ob es immer noch der Slogan ist, Korrektiv Recherchen für die Gesellschaft. Mhm. So. Man kann beklagen, wenn die Gesellschaft nach rechts rutscht. Und mit nach rechts rutscht meine ich einfach, dass sie nicht mehr so viele linke Parteien wählen wollen und bestimmte Ideen der Linken wie Energiewende und unbegrenzte Migration einfach gezeigt haben, dass die ins Verderben führen. Und man deswegen nach rechts rutscht, weil man diese Ideen auch abwählen will, was in der Demokratie normal ist und auch möglich sein muss, sonst funktioniert sie nicht. Also wenn ich dann als Korrektiv Recherchen für die Gesellschaft letztendlich Recherchen mache, mit denen ich den linken Machthabern, die Mehrheit in der Gesellschaft verloren haben, das Überleben an der Macht sichere, weil ich die Opposition bekämpfe mit meinen Recherchen, das ist wirklich eine Perversion letztendlich des Gründungsgedankens. Und als Journalist muss ich sagen, auch von der journalistischen Ethik her, gucke ich darauf wirklich herab und ich finde das erbärmlich, was die Kollegen treiben, so deutlich muss ich sagen.
Ja, also ich finde es auch erstaunlich, was da passiert. Aus meiner Sicht auch eine linke Kampagnenorganisation. Also viel mehr ist es aus meiner Sicht nicht. Der Gedanke, der Gründungsgedanke war aus meiner Sicht auch, wie Sie das gesagt haben, sehr edel und hat mich damals auch fasziniert. Aber lassen Sie uns noch zum Abschluss so auf einen weiteren Aspekt schauen. Also wir haben jetzt diese Gründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen gesehen, die von 6.000 Polizistinnen und Polizisten beschützt werden musste. Also es gab massive Krawallen, es gab viele Straftaten und es gab eine Antifa, die da massiv mobilisiert hat. Ich habe mir die Reportage der Kollegen von News angeschaut. wo dann die Antifa in Berlin teilweise in öffentlichen Räumen, also in der Freien Universität, Vorbereitungskurse für diese Demonstration in Gießen abgehalten hat. Also auch eine steuerfinanzierte Universität war Ort dieser Demonstration, die sich gegen die Opposition richtet. Also ich bin jetzt auch kein Freund der AfD, aber was da in Gießen passiert ist, das hat mich schon erschreckt, also dass da viele Straftaten begangen wurden. Man hat ja immer so den Eindruck, dass die Rechten praktisch zu Gewalt neigen und den Staat abschaffen wollen. Aber jetzt in Gießen hat man ja gesehen, wie undemokratisch die Antifa vorgegangen ist. Also gibt es da auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Berichterstattung irgendwie eine Unwucht?
Ja, total. Also das Thema, das war, glaube ich, schon immer so, dass man in Deutschland, also in der Bundesrepublik, so aufgrund, es hat natürlich auch einfach historische Gründe, dass man eben mit Rechtsextremismus eben wir schon einmal sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und dass deswegen in der Öffentlichkeit man die Gefahren, die von rechts, also von rechten Feinden der Demokratie kommen, in der Bundesrepublik schon stärker gewichtet hat oder stärker als Gefahr auch wahrgenommen hat, als die Gefahren, die von linker Seite für die Demokratie kommen. Aber die sind ja genauso da. Und ich würde jetzt sogar behaupten, ich weiß nicht, ob man das so empirisch vergleichen, beziffern sollte, aber geringer sind die Gefahren von linker Seite mit Sicherheit nicht. Mhm. Und dass auch der Linksextremismus für Demokratie und Freiheit einfach gefährlich ist, das haben wir ja in Deutschland eigentlich auch erlebt, nämlich in Gestalt der Deutschen Demokratischen Republik. Und das wird aber immer ausgeblendet oder wird verharmlost, und die anderen Gefahren werden aufgebauscht. Das ist wirklich mein Eindruck. Also die Gefahren des Rechtsextremismus, die will ich überhaupt nicht leugnen, aber ich behaupte mal, dass inzwischen also die Gefahr, dass wirklich ein Umsturz von rechts kommt, und darum geht's ja. Also wenn wir sozusagen unsere Demokratie verteidigen wollen, unsere freiheitliche Grundordnung verteidigen wollen, dann geht es ja nicht darum, wer macht jetzt mehr Übergriffe so und wer bedroht jetzt mehr im Einzelnen irgendwelche Leute. Das ist alles schlimm und muss natürlich mit den Mitteln der Polizei und des Rechtsstaats mit aller Härte bekämpft werden, keine Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, wie wir jetzt unseren Staat wirklich schützen, dann geht es ja darum, von wem geht eher die Gefahr eines Umsturzes, auf welche Weise auch immer, vor. Das kann eine gewaltsame Revolution sein, sag ich mal. Das kann aber auch eine schleichende Unterwanderung und Aushöhlung der Institution von innen sein. Und da, vielleicht habe ich da eine falsche Wahrnehmung, aber ich persönlich sehe da eher die Gefahr von links aus, ausgehend. Und zwar eher über diese schleichende Unterwanderung. Dazu gehört eben auch, dass es in Deutschland irgendwie niemand mehr richtig zu jucken scheint, dass wir wirklich den Linksextremismus, und zwar den gewalttätigen Linksextremismus, das ist ja das, was unter dem Schlagwort Antifa sich verbirgt. Antifa, das sind ja im Grunde, sind es Schlägertrupps, die vermeintliche Faschisten bekämpfen. Und vermeintlich sage ich deshalb, weil für die sind wahrscheinlich wir beide auch schon Faschisten.
Auf jeden Fall.
Jeder, der sein Hemd bügelt, ist für die wahrscheinlich schon das Feindbild. Und das spielt aber auch keine Rolle, weil selbst tatsächliche Faschisten, also wirkliche Rechtsextremisten, die man mit den Mitteln des Rechts auch bekämpfen muss, die haben es auch nicht verdient, dass man ihnen mit Hammern den Schädel einschlägt. Ob in Ungarn oder in Deutschland oder sonst wo. Also auch da, das ist ja Selbstjustiz und führt auch zu einer Zerstörung der Demokratie. Wenn die einen Demokratiefeinde die anderen Demokratiefeinde totprügeln, haben wir auch keine freiheitliche Demokratie. Deswegen muss da ganz klar sein, Gewalt hat in der politischen Auseinandersetzung einfach nichts zu suchen und muss bekämpft werden von Anfang an. Und da erleben wir ja auf linker Seite, also die Gewalt von links gegen rechts, die wird sowohl von den Medien als auch von staatlichen Institutionen teilweise, also geduldet mindestens und teilweise sogar noch gefördert durch Sachen, wie Sie es gerade gesagt haben. Also dass da so Aktionstrainings und Mobilisierungsveranstaltungen für Antifa-Krawalle letztendlich in öffentlich finanzierten Universitäten stattfinden. Da hatten wir auch einen Reporter, der in Gießen bei so einer Veranstaltung vor Ort war. Ja, das ist abenteuerlich. Da hat so ein Alt-68er auf der Bühne, wahrscheinlich auch mit der RAF-Sympathie, da irgendwas darüber fabuliert, dass man ja Faschisten, selbst wenn wir sie töten würden, würde es nichts bringen. Er hat sich dann quasi gegen das Töten ausgesprochen, aber nicht, weil er gegen Töten ist von denen, sondern weil er meinte, das schadet irgendwie der Sache und wir müssen auf anderen Wegen eine revolutionäre Massenbewegung. Also das sind wirklich so, also wirklich demokratiefeindliche, freiheitsfeindliche Gedanken, die da ganz offen in deutschen Universitäten geäußert werden, aber auch in autonomen Zentren der linksextremen Szene, die in etlichen Städten in Deutschland von der Gemeinde finanziert werden, teilweise sogar in Gebäuden untergebracht sind, die der Gemeinde selbst gehören. Da gibt's mal kurz Aufregung manchmal, wenn sowas bekannt wird, aber dann geht man zur Tagesordnung über und es bleibt dabei. Also wir haben in Deutschland diese Antifa-Szene, diese autonome Antifa, also linksextreme Gewalttäter sind das letztendlich. Die ist ja unglaublich gut organisiert. Das sind ja fast schon so, kann fast sagen, paramilitärische Strukturen, die es da gibt und die vom Staat nicht nur geduldet werden, sondern teilweise auch mit unterstützt werden. Das ist in vielen, das funktioniert, das kann man nicht so ganz offen immer sehen. Also es gibt jetzt nicht den Überweisungsbeleg an die Antifa, wo dann irgendwie aus dem Bundeskanzleramt oder sonst woher oder aus dem Familienministerium da das Geld fließt, da passen die schon auf. Das funktioniert dann aber über Ecken. Da wird dann halt, es gibt etliche Organisationen, NGOs, da sind wir wieder beim Thema, die in diesem Kampf gegen rechts aktiv sind, die selbst nicht linksextrem sind, die aber so im linken, linksradikalen Bereich wirklich tätig sind, aber die wiederum natürlich auch mit wirklichen Linksextremisten in Teilen zusammenarbeiten oder zumindest so eine Nähe dahin haben. Diese Grenze, also diese Brandmauer, die rechts ganz stark gefordert wird, nämlich zu Rechtsextremisten, auch vollkommen zu Recht. Also das ist die, ich meine nicht die Brandmauer zwischen CDU und rechteren Parteien wie der AfD, sondern die Brandmauer, die eigentlich jetzt innerhalb der AfD verlaufen müsste zwischen demokratischen Rechten und undemokratischen Rechten, den Extremisten. Diese Brandmauer, die auf der rechten Seite Gott sei Dank, sag ich mal, eigentlich scharf bewacht wird, die gibt's auf der Linken ja überhaupt nicht. Also auf der linken Seite noch kein Politiker der Linkspartei oder der Grünen musste sich da irgendwie mal öffentlich dafür entschuldigen, dass er irgendwie linke Gewalttäter verharmlost oder sogar aktiv unterstützt. Das wird einfach so geduldet. Auch die Gewerkschaften spielen damit.
Ja, auch die CDU. Also hier im Saarland gab es mal eine Demonstration, wo die CDU zusammen mit der DKP durch Saarbrücken gelaufen ist. Und da muss ich sagen, okay, das ist schon ziemlich krass der Wahrnehmung. Aber es ist halt irgendwie en vogue oder man fühlt sich da halt auf der vermeintlich guten Seite. Und dann nimmt man halt auch in Kauf, dass Kommunisten, die ja wirklich das demokratische System verachten, bei einer Demo mit den Fahnen laufen. Also schon krasse Zustände. Oder halt, ich meine, gucken Sie sich mal Gregor Gysi an, der in der SED sozialisiert wurde, der irgendwie so den Eindruck macht, als hätte er mit dem DDR-Regime nichts zu tun gehabt und dann nette Bücher schreibt und irgendwie ja immer noch die Massen mobilisiert mit einer charismatischen Art, die er wirklich hat. Also wirklich schon krasse Zustände. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Also wir haben ja eben schon gesagt, in Deutschland darf jeder einen Verein gründen. Das ist möglich, also wenn ich mich als Omas gegen rechts einsetzen möchte oder die CDU bekämpfen möchte, dann darf ich das tun, darf einen Verein gründen, aber wir beide haben, glaube ich, ein Problem, wenn das dann staatlich finanziert wird. Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also wie ist in Ihrer Einschätzung, wird diese NGO-Finanzierung weiter ausgebaut oder gibt es vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück?
Tja, also eine Prognose. Also ich befürchte ja, also selbst wenn, also aus meiner Sicht wäre es dringend notwendig, dass man die zurückfährt und zwar am besten komplett, weil, also wir haben politische Parteien in Deutschland, die ja staatlich finanziert werden. Also wir haben ja, das ist ja auch ein System, was nicht jedes Land so hat, aber in Deutschland kriegen ja die auch die Parteien gemessen am Wählererfolg Geld vom Staat und deren Aufgabe ist eigentlich die politische Willensbildung zu organisieren. Also das läuft schon mal. Dann haben wir noch dieses merkwürdige Konstrukt dieser parteinahen Stiftung, heißt es immer, sind aber letztendlich Parteistiftung, also Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU, Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen, Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD und so weiter. Das ist ja auch nochmal sozusagen eine Schattenfinanzierung letztendlich der politischen Willensbildung und der Parteien, weil da, die kriegen ja auch, das geht ja fast schon, glaube ich, in Richtung einer Milliarde im Jahr inzwischen, was die kriegen. Also hunderte Millionen auf jeden Fall. Diese Stiftungen, die letztendlich aber Parteistiftungen sind, die werden ja nochmal finanziert mit Steuergeld. Warum ich dann nochmal irgendwelche NGOs, kleine oder große, die dann da auch nochmal mitwischen, auch nochmal finanzieren muss, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und wenn es dann noch diese Schlagseite gibt, dass anders als bei der Parteifinanzierung, wo es zumindest nach Wählerwillen einigermaßen ausgewogen ist, bei der NGO-Finanzierung eine komplette linke bis zum Teil linksradikale Schlagseite da drin liegt, dann ist es ja wirklich eine Verzerrung. Also das sollte man aus meiner Sicht komplett zurückdrängen. Also ob es passieren wird und wie, werden wir sehen. Aber Fakt ist, das Geld reicht ja inzwischen hinten und vorne nicht, auch weil wir es für so Zeug ausgeben, wobei das größere Problem wahrscheinlich der Sozialstaat ist, der komplett aus den Fugen geraten ist finanziell. Aber wer soll es stoppen, ist die Frage. Also ich sehe gerade, also selbst eine Regierung mit AfD-Beteiligung, ich befürchte, die werden, wenn sie an der Macht sind, eher versuchen, dieses Geld in dann rechte NGOs umzuleiten, als dem Riegel vorzuschieben, weil es doch die Verlockungen, sich da so ein politisches Vorfeld aufzubauen, auch Unterstützer mit schönen Jobs zu belohnen und im Zweifelsfall eben auch mal die Straße mobilisieren zu können, die sind da. Und was es bräuchte, um es abzuschaffen, wäre ja wirklich so eine Partei oder so eine Bewegung wie in Argentinien, so eine radikale Bewegung, die sagt, wir wollen den Staat auf seine Kernaufgaben zurechtstutzen. Das wäre aus meiner Sicht in Deutschland dringend, dringend notwendig. Aber ich sehe weder auf der linken noch auf der rechten Seite, auch in der Bevölkerung, im Volk dafür wirkliche Mehrheiten, weil die Deutschen doch eher staatsgläubig sind und staatshörig sind, rechts und links. Und man glaube ich eher, also ich habe eher die Befürchtung, dass Demokratieleben auch von der AfD weitergeführt wird, nur werden dann die Anti-Links-NGOs unterstützt. Das ist jetzt aber nur eine Fantasie, die ich habe, aber das wäre auch denkbar. Also die FDP wäre am ehesten eine Partei, die dazu in der Lage wäre, theoretisch, aber die spielt ja leider gar nicht mehr so eine große Rolle. Und andere liberale Bewegungen gibt es zwar, aber die sind auch so klein, dass man nicht sagen kann, ob die jemals wirklich an die Macht kommen werden.
Herr Gräber, vielen Dank für das Gespräch. Also es war wirklich sehr, sehr spannend und ich sage vielen Dank und bis bald.
Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Vielen Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.